Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Oh. Wieso machst du denn das so borstelig heute? Katharina sagt, es ist noch sehr früh am Morgen. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche das, was uns interessiert, euch interessiert und das, was vielleicht politisch kontrovers diskutiert wird, so wie Timmy.
Timmy?
Der Wal.
Achso, ja. Der.
Die Folge wurde recht oft gehört, tatsächlich.
Echt?
Ja. Und letzte Woche haben wir gesprochen über Hasenpest und einen Einblick in meldepflichtige Tierseuchen gegeben. Ich weiß noch, wie bei Corona der Aufschrei riesig war, als es plötzlich hieß, dass der Veterinärmediziner vom Robert-Koch-Institut jetzt zum Leiter für diese Tierseuche, für diese Menschenseuche, ist es ja letztlich gewesen, durchging. Und alle so, oh mein Gott. Und ich dachte ganz ehrlich, wie viel Seuchen hatten wir unter uns Menschen in den letzten 50 Jahren und wie viel in den Tieren?
Ja.
Warum nicht die fragen, die genau wissen, wie diese ganzen Protokolle funktionieren und wie man sie durchzieht? Hat sich nicht durchgesetzt. So, aber das war der Einblick letzte Woche. Diese Woche wollten wir sprechen, auch über ein heiß diskutiertes Thema und von allen, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen plakativen Eingang, von allen Kampfhunden und bissigen Besitzern negiertes Verhalten.
Bissige Besitzer oder bissige?
Auch, meistens ist da ja auch so einer dann hinter. Nein, aber negiertes Verhalten, nämlich es geht um genetisch bedingtes Aggressionsverhalten. Gibt es das? Mhm. Gibt es das nicht? Oder ist alles rein antrainiert?
Genau.
Man könnte auch beim Mensch sagen, gibt es wirklich Arschlochkinder oder nicht? Ja, ja. Das ist schon ein bisschen ähnlich.
Genau. Aber bleiben wir doch heute erst nochmal bei den Hunden, weil mit den Kindern, da kannst du wahrscheinlich wieder
mehr
von erzählen.
Ich würde einfach stumpf sagen, ja, es gibt tatsächlich einfach Arschlochkinder und die werden manchmal netter. Doch, es gibt einen, mein Bruder hatte einen Kumpel und der hat selber über sich gesagt, doch, ich war tatsächlich einfach so ein Arschlochkind, weil er hat echt üble Streiche den anderen Kindern gespielt. Ich glaube, der hat einen auch sogar mal kopfüber an einen Baum gehängt oder sowas. Und der fand es einfach auch witzig, wenn sich andere gequält haben tatsächlich. So ein bisschen jetzt. Nicht so hart, schlimm, gruselig, aber schon so, dass es definitiv, sage ich mal, über die normale Grenze hinausgehend war, weißt du?
Okay.
Und von daher,
das
wenn das
ja
Menschen
normal.
Hinterher über sich erzählen, dass es so war.
Aber und der hat sich dann gebessert oder
ja,
ist der
nee,
heute inhaftiert?
Nee, nein, tatsächlich ein sehr, 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 sehr netter Typ. Punkt.
Aha.
Ich möchte ihn jetzt nicht näher klassifizieren, nachher
sind
erkennt
ja
sich irgendwer.
Die
nein.
Schlimmsten,
nee,
die
einfach
jetzt noch nett daherkommen
vielleicht
und
auch einfach,
sadistische.
Nee, nicht wirklich einfach ein cooler Typ. Ja. Und
na
diese
gut.
Sadistischen Züge sind verschwunden. Ich denke auch, wie immer, wenn du der bist, der weiß, dass er sowas hat und darüber reden kann, bist du halt auch schon mal 7 Lichtjahre weiter als jeder andere, weil du halt einfach auch Verhalten reflektierst und nicht zeigst. Ne?
Vielleicht.
Ja.
Das Verhalten reflektieren tun die Hunde ja nicht.
Genau.
Schöner Übergang.
Genau. Dementsprechend gibt es aggressive Hunde, wollten wir sprechen.
Über aggressive
genetisch
Hunde.
Aggressive
genetisch
Hunde.
Aggressiv, genau. Also Hunde reflektieren ihr Verhalten ja dann nicht so wie wir Menschen, die ja vielleicht
nicht so oder gar nicht?
Nein, gar nicht. Also,
okay, dann sag das doch.
Also sie reflektieren ihr Verhalten jetzt nicht. Weil ja Menschen sich ja vielleicht wirklich ändern können. Ne,
wenn
durch
sie wollen.
Einsicht und solche Geschichten, wenn sie wollen oder wenn sie irgendwie feststellen, es war scheiße, was ich damals gemacht habe.
Ich muss sagen,
so.
Dadurch, dass wir diese angeblich höheren Lebewesen sind, die dazu möglich sind zu erkennen, ne, dieses Ich denke, also bin ich, empfinde ich Menschen, die sich selbst gar nicht reflektieren.
Ist noch schlimmer, ne?
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen unwürdig oder so, aber ich finde es so ein bisschen für das Gehirn, was es uns mitgegeben hat, schon unwürdig, ne?
Mhm.
Wenn man weiß, dass das ist, was uns unterscheidet vom animalisch Sein. Und dann rennen die mit ihrer unreflektierten Art und Weise durch den Wald oder sonst wo und kacken dich blöd von der Seite an. Dann denkst du dir ja, also, ne?
Ist eigentlich wahr.
Ich finde es eigentlich der Zwang des Menschen, sich selbst zu reflektieren, zu wissen, dass das uns unterscheidet. Ne? Nur mal so psychopolitisch an die
hier so. Das wird jetzt gerade sehr tiefsinnig, aber es ist ja was dran.
So. Genau. Tun Hunde nicht, deswegen geht es jetzt wieder an die Oberfläche.
So, jetzt kratzen wir noch mal ein bisschen an der Oberfläche. Man hört ja immer so oft, wenn irgendwo mal wieder ein Hund zugebissen hat.
Hat doch nicht so ein Pitbull oder was? Ich kenne ja, die doch wieder nicht.
Ist schon wieder eine Weile her. Da ist, hat ja irgendwo mal wieder ein.
Ist es ein Pitbull, die mit dieser Bummelschnauze
war wieder
da?
Ein Pitbull, ja. Staffordshire Terrier irgendwie, der ein Kind totgebissen hat in der Familie. Das ist natürlich. Also schlimmer geht's nicht.
Ja, das tragisch
nicht, ne?
Ist, wissen wir, aber...
Und es ist immer mal wieder und es ist natürlich auch immer mal wieder leider bestimmte Rassen, die dabei auffallen. So.
Mhm.
Ob es jetzt nun gerne gehört wird oder nicht gerne gehört wird.
Es ist
es,
so.
Es passiert natürlich deutlich häufiger...
als mit dem Cocker Spaniel.
Beziehungsweise... Wobei auch der Cocker Spaniel, wenn ich mir den hier so angucke, der, wie er liegt, der ist nicht ohne. Aber es ist tatsächlich häufiger bei anderen Rassen. So. Und da geht dann immer wieder dieses große Drama drumherum. Die Leute, die dann sich natürlich drüber streiten, so von wegen die eine Front sagt halt, diese Hunde gehören, keine Ahnung, ne, gar nicht auf unserem Planeten. Und die anderen, die dann halt sagen, ja, der Hund ist ja, kann ja nichts dafür, es ist halt der Mensch, der was draus gemacht hat. So. Mhm.
So. Aber. Nein. Ja, kommt jetzt ein Aber oder kommt kein Aber? Aus meiner, ich hatte ja nur 2 Semester, glaube ich, Verhaltenspsychologie bei Tieren.
Mhm.
Ist, glaube ich, Pflicht gewesen. Und ich hatte auch ein paar Wahlpflichtkurse, das sind die nicht mehr Pflicht sind, sozusagen. Mhm. Von daher würde ich sagen,
Wahl ist keine Pflicht.
Nee, aber Wahlpflicht ist so ein netter Ausdruck. Ja. Du musst hier was belegen, aber du hast wenigstens die Wahl zwischen diesen 5 Kursen, so halt, ne? Wahlpflicht ist eigentlich so ein Paradoxon in sich, ne? Genau, also aus dieser Sicht würde ich ganz klar sagen, doch, es gibt da einen Anteil.
Mhm. Genau, also das würde ich tatsächlich auch so sagen.
Führen Sie näher aus, Frau Paus.
Führen Sie näher aus. Also die Sache ist ja die, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Hunderassen bleiben würden, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Border Collie oder ich habe dann einen Vorstehhund oder ich habe einen Retriever oder so, da würde ja auch keiner diskutieren, dass die bestimmte Veranlagungen vermehrt mitbringen, weil sie seit XY Jahren für irgendeine Sache gezüchtet wurden. Also jetzt, das ist ja bei allen Rassehunden, die
Na
es
doch,
so gibt.
Sie bringen eine Veranlagung mit, aber nicht dazu, Kinder zu töten.
So. Nein, aber sie bringen eine Veranlagung mit, meinetwegen jetzt, der eine Hund hetzt das Wild und der andere Hund
Also Wölfi
zeigt
wurde
mehr.
Bestimmt über 10 Generationen auf Federn geprägt. Das, das kann ich sagen.
Und sämtliche Enten, die ihm begegnen, zu Fuß würden Federn lassen, wolltest du damit sagen, weil es einfach ein Teil seiner Kindheit ist.
Die Enten sind tatsächlich recht gewitzt, wenn du dir sowas mal hast. Hast du einen Hund gehabt schon mal, der Federvieh gerne jagt?
Also im Training ja, privat nicht.
Es ist tatsächlich bisschen witzig mit anzugucken, weil so eine Ente schon echt, auch so niedlich wie sie aussieht, ganz schön perfide ist.
Okay. Ist das so?
Ja, ist so. Es begab sich an einer Talsperre mit einem sehr, sehr großen See, wo man aber jetzt nicht so mit so betoniertem Ufer, sondern wo man so rein durfte. Und Wölfi ging da halt rein und schnüffelte. Meistens schnüffelt er noch 30 Zentimeter neben der Ente, weil ja der Weg noch nicht schnüffelnderweise zur Ente geführt hatte. Währenddessen denkt sich die Ente schon, der ist ja aber dämlich. So, dann checkt Wölfi, wenn die Ente wegschwimmt, dass da die Ente war. Dann geht die Ente weg, so 3 Meter. Und dann schwimmt Wölfi da hinterher. Und bis sie so auf 75 Zentimeter dran ist und dann schwimmt die Ente, springt die Ente wieder raus, schwimmt so ein Stück weiter.
Und immer weiter raus aufs Meer sozusagen.
Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, tatsächlich. Und noch ein Stück und noch ein Stück. Aber immer auch wirklich, sie könnte ja einfach auch losfliegen, 20 Meter und es wäre erledigt. Auch für die Ente wäre es ja dann erledigt. Eigentlich denkt man ja, sie möchte sich auch retten.
Die denkt an alle anderen Enten. Die denkt sich, wenn ich es schaffe, dass dieser Köter jetzt hier absäuft, dann haben auch alle anderen Enten auf diesem Teich ihre Ruhe vor ihm.
Das so wäre sehr sozial, genau.
Ja.
Und so begab es sich, dass diese Ente wirklich in sehr vielen 3 Meter Abständen vor Wölfi verschwand. Und immer wieder.
Ist Wölfi dann auf den Horizont hinausgeschwommen?
Also ich wusste, also tatsächlich so weit, dass ich ein bisschen Angst kriegte, weil ich nicht wusste, weil Wölfi eigentlich nicht sehr gerne
schwimmt. Da bist du also auch mal nervös.
Da wurde ich tatsächlich nervös, aber eigentlich nicht. Eigentlich,
sie tut immer so tief in
der
Spannung.
Soll ich dir sagen, warum ich nervös werde? Weil mir andere erzählt haben, dass Hunde in der Lage sind zu ertrinken. Das war mir nämlich nicht klar vorher. Ich dachte tatsächlich, die sind ja nicht so blöde und schwimmen weiter, als sie Kraft haben. Ne? Bis ich das sah, was ich da mit Wölfi und der Ente abspielte und ich dachte, nicht sicher, wie lange und wie weit er schwimmen kann und wie genau käme ich jetzt hier in den See und wie würde ich den braunen Kocker am braunen Talsperrengrund wieder hochholen. Danach haben wir dieses Spielchen nur noch mit Schleppleine wiederholt.
Das verstehe ich. Das verstehe ich.
Dann kann ich ihn wieder einziehen, nicht, wenn er absäuft. Also so viel zu perfiden, bösartigen Enden.
Aber das war doch gar nicht unser Thema. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, die Geschichte lassen wir als den Funfact der Woche durchgehen. Den haben wir nämlich ganz vergessen.
Den haben wir vergessen. So, die perfiden, genetisch aggressionsgeprägten Enden.
Genau. Die sind nämlich auch nicht immer so ganz ohne.
Genau. Das ist der Funfact der Woche.
Ja, aber dass die Hunde eine bestimmte Veranlagung zeigen.
Ja, daher
zeigen
kam das
können,
ja mit der Prägung
so,
auf die Federn.
Genau, deswegen ist ja immer das, wenn jetzt der Hundetrainer angerufen wird, weil der Hoverwart das Grundstück bewacht und das nervt, oder weil der Hütehund die Kinder nach Schuhgröße sortiert und das nervt, oder der Jagdhund im Wald wegrennt, weil er ein Reh gewittert hat und das nervt, dann würden wir ja auch sagen, ein Stück weit ist es halt leider die
Genetik. Nur bei Aggressionsverhalten darf man das nicht sagen.
Das ist politisch nicht korrekt.
Und
also,
nicht gewünscht.
Das ist nicht gewünscht. Also wir hatten ja auch schon in unserer Tierheimfolge damals drüber gesprochen, wie viele von diesen Hunden halt auch leider in Deutschland im Tierheim sitzen. Und dazu müssen wir natürlich auch jetzt an dieser Stelle betonen, dass das nicht alles Killermaschinen sind, sondern die meisten davon ja nette Hunde sind. Und natürlich auch innerhalb der Rassen es große Unterschiede gibt. Und es geht bei...
Wer ist denn der Schlimmste, weißt du das? Wem sagt man das meiste Aggressionspotenzial nach, weißt du das?
Nö. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Statistisch meinst du mit Beiß?
Ja, oder auch so, was du vielleicht weißt oder wer immer als Erster in der Liste steht.
Also
oder
ich
so.
Meine tatsächlich, dass mit tödlich ausgehenden Beißvorfällen tatsächlich Staffordshire Terrier und Co. auf Platz 1 stehen.
Staffordshire, der aussieht immer wie der Labrador Dogs Boxer Mix.
Genau. Aber ich lasse mich auch gerne korrigieren, wenn da die Statistik, aber ich meine doch, dass dieser, also was tödliche Angriffe angeht, tatsächlich auf Platz 1 ist. Beißvorfälle generell ist ja sehr bunt gemischt.
Ja,
da ist, meine ich, auch der deutsche Schäferhund ganz vorn mit dabei und natürlich Mischlinge auch, weil einfach auch prozentual oder wie viele Mischlinge existieren. Deswegen finde ich es da halt tatsächlich auch mal ein bisschen schwierig, das jetzt so pauschal irgendwie zu sagen. Und natürlich ist es auch richtig, dass immer natürlich der Mensch einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie ein Hund sozialisiert wird, wie er geprägt wird, welche Erfahrungen er mit seinem Leben
die
macht.
Die Lotterie des Lebens, sagt man
so,
dazu.
Genau so. Ne, was halt draus gemacht wird aus so einem Hund. Aber auch ich habe es natürlich nur auf Videos mir anschauen können schon mal. Es gibt dazu auch Videos.
es gibt so ein First-Person-View von Katharina, wie sie sich anfallen lässt von allen unterschiedlichen...
Das
wer
jetzt
die
nicht.
Meiste Beißaggression.
Das jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich Filmchen dazu, wie zum Beispiel eine Mutterhündin einer bestimmten Rasse, ein Pitbull oder so, die halt mit ihren Welpen gefilmt wurde und ein dermaßen furchtbar ruppiges Verhalten den Hunden gegenüber gezeigt hat. Also sicherlich nicht in dieser Rasse generell, jetzt immer so, sondern wir müssen echt differenzieren, haben Leute da irgendwie so eine Kellerzucht und züchten tatsächlich jetzt für Hundekämpfe und was weiß ich, oder ist das jetzt irgendein, ne, sind ja jetzt
glaubst
nicht...
Glaubst du, das gibt es, so geheime Zuchten mit
natürlich.
So massiv Aggressionspotenzial
ja,
für Hundekämpfe noch und
ja,
so?
Natürlich.
Auch in Deutschland?
Mit Sicherheit. Also ich weiß nicht wo und wie zum Glück, aber davon gehe ich doch mal ganz stark aus, was... diese ganzen Dinge wahrscheinlich noch irgendwo im Dunkeln nach wie vor stattfinden. So, ne? Also deswegen.
Naja, gut, und da wird ja immer dann, genauso wie du halt eigentlich den schönsten, gekörtesten Cocker nimmst oder irgendwen anders halt, Tibet Terrier, Lhasa Apso, nimmst du natürlich den griffigsten.
So,
willst
genau.
ja nicht verlieren.
Das
in
kommt
der nächsten
halt immer
Runde.
Drauf an, wofür ich das halt brauche, das Tier am
Könnten
Ende.
Könnten wir das nicht auch als Festlegung dafür nehmen, dass es angezüchtet ist, weil es ja daraufhin selektiert ist. Und natürlich, wenn du ein Merkmal selektieren kannst, ist es genetisch, dann hat es eine genetische Komponente. Weil sonst könnte ich ja 15 Sieger miteinander verpaaren und hätte immer noch den Loser am Ende, wenn ich ihn dann hier bei Katharina Plüschelwohl großgezogen hätte in der Hundeschule.
Ja, es wäre halt die Frage, ob es dann halt wirklich diese Genetik oder halt auch die Prägung ist. Also ob sich das dann schon
so... Ja, aber der wird ja angegriffen werden im Ring. Mhm. Der wird ja dann nicht sagen, Entschuldigung, ich hatte gehört, wir deeskalieren Hund-Hund-Kontakt anders.
Nein, das ist schon wahr. Also es ist schon mit einem, aber es reicht ja nicht, dass dann nur da die Aggressivsten irgendwie miteinander verpaart werden oder so, sondern es geht ja dann halt auch weiter, wie wachsen die Welpen dann weiter auf. Also die werden natürlich nicht freundlich sozialisiert an alle anderen, sondern ne, du weißt schon.
Du meinst, wenn sie eskalieren sollen, genau, dann wirst du sie auch eskalierend erziehen. Ja. Heißt das, wenn ein anderer Hund kommt, kriegt er auf die Mappe, dass er lernt?
Entweder, wie auch immer die das machen, aber ja,
irgendwie so. Weißt du, wie sie das machen? Kennst du dich da aus?
Also sie werden sicherlich in der, nein, das möchte ich jetzt auch gar nicht, dass jetzt noch einer denkt.
Katharinas Kellerzucht, wer so. Pitbull 117 sucht. Das ist doch immer so, ne? Die Nettesten sind ja immer die Schlimmsten.
Genau, das stimmt. Bei mir im Keller sitzen sie angekettet in kleinen Boxen.
Deswegen darf ich auch nie in den Keller. Sie sagt nämlich immer, ich hole das aus dem Keller. Und ich sage, ich kann auch mitkommen. Und sie sagt, nee, hole ich schon, gar kein Problem.
Hast du dich schon mal gewundert, warum es so riecht bei uns im Treppenhaus? Ja, ich müsste da unten mal wieder durchkärchern und die letzten Toten entfernen. Nein, aber das ist halt, was hast du mich eigentlich nochmal gefragt? Warum, wieso kamen wir jetzt auf den Keller? Wie genau man das macht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass diese kleinen Welpen recht isoliert erstmal aufwachsen, dass diese Prägephase halt eben nicht
Darf ich noch was Provokanteres fragen? Ja? Weil ich ja immer sehr viel von deinem Fachwissen halte. Tatsächlich ist jetzt keine Ironie. auch nicht in der Angehensweise. Da du mir ja immer sehr genau auseinanderhalten kannst, welche Handlungen zu welchem erzieherischen Verhalten gehören, auch im Kleinsten, müsstest du doch theoretisch in der Lage sein, auch genau das zu erziehen, oder?
Natürlich.
Ja, ne?
Ja, eigentlich schon. Also man kann...
Also, liebe Hundekampfverfechter, wenn Sie einen guten Hundetrainer brauchen, so wie der Name schon sagt, hundeschule-pudelwohl.de. Nee, aber muss gehen.
Die kommen jetzt alle zu mir. Ja, ich mache die Hunde jetzt scharf.
Der Baxter und wie heißen die denn alle? Abraxas und
Abraxas? Wer ja, ist keine das? Ahnung. Nein, das hast du gerade Baxter gedacht?
Weiß nicht, ich habe so gedacht, wie würde ich meinen ersten Kampfhund nennen?
Aber nicht Baxter, der kenne ich doch so lieben.
Okay. Nein.
Ah, herrlich.
Ja, okay. Nee, aber geht, ne? Wenn man das auseinanderpflückt, geht
ja,
das,
ja, natürlich,
ne?
Schon. Du kannst das natürlich, wenn du genau weißt, was schieflaufen muss, damit dein Hund irgendwie eskaliert, auf die schiefe Bahn gerät, dann weißt du, was so schief...
Schade, dass das bei Kindern nicht so ganz eindeutig funktioniert.
Nein, aber also eine bestimmte genetische Komponente ist auf jeden Fall dabei. Also es geht ja schon um die Bereitschaft, irgendwo loszulegen und nach vorne zu gehen. Du hast aber auch zum Beispiel jetzt mal ganz abgenabelt von den ganzen gefährlichen Listenhunden, hast du ja aber auch Hunderassen, die generell reizoffener sind und dann halt auch eher bereit sind, schnell zu reagieren. Den Fokus
auch müssen, ne?
Auch müssen, genau.
Border Collie, halt, Schafherde,
ja,
muss auch,
sowas,
ne?
Genau. Das sind also auch tatsächlich oft Hunde, sind nicht alle Border Collies bissig, aber du weißt, was ich meine.
Ja, es sind
das
auch nicht alle halt, Staffordshire bissig.
Genau.
Ich kenne eine derart zauberhafte Staffordshire-Hündin, die ist ganz sicherlich.
Ich kenne da ganz viele von, aber das ist halt so ein...
Ich kenne nicht mehr viele. Früher in Berliner Zeiten, da kannte ich viele. Wir hatten, ich denke, ungefähr so 30% Labrador-Boxer-Mischlinge, nämlich bei uns in der Klinik damals.
Labrador-Box.
Hießen die immer alle im Ausweis, fand ich immer witzig. Immer. Das kenntest du, das ist ein Labrador-Boxer-Mischling. Ah. Es erinnert ein bisschen an Staffordshire. Ja, entfernt.
Ganz entfernt, ja.
Nee, also da waren wirklich auch extrem viel Zauberhafte dabei, kann ich nicht. Ich mag sie auch optisch gerne, das hat hier gar nichts mit zu tun, aber kenne ich schon. Deswegen, das würde ich jetzt auch nicht noch 15 Mal betonen, aber reizoffenere Hunde.
Mhm. Die dann halt auch generell eher, reaktiv sind, weil sie halt auf alles sehr schnell, auf Bewegungsreize schnell reagieren müssen oder so. Natürlich neigen diese Hunde auch eher mal dazu, irgendwo reinzuzwacken, wenn einer eine falsche Bewegung macht, als ein Hund, der extremst in sich ruht und ein eher phlegmatisches Temperament zeigt. Mhm. Ne? Also das jetzt auch schon mal so, quer durch die Rassen gesehen, trägt das sicherlich auch dazu bei. Aber die Genetik.
Ist reizoffen für dich das gleiche wie ein gewisses Aggressionspotenzial in der Genetik? Oder ist das am Ende alles der gleiche Start oder was? Weil wir haben damals schon auch, als es um Aggressionsverhalten, habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, wir haben damals sehr klar gelernt, dass es eigentlich vier, weil das so ein Schema war an der Wand, vier Typen von Hunden, wie sie auf Stress reagieren, weil das eine also sind das
ja diese Fs, die du jetzt meinst, mit dem Fiddeln Freezing, und Fight und Freeze und,
ja, genau.
und Flüchten, Flight, ja.
Ja, genau. Und das halt natürlich gewisse Hunderassen vielleicht zusätzlich zu Reizoffenheit auf Fight.
Natürlich.
Selektiert natürlich. Sind. Ne?
Ja, das haben wir aber auch schon mal besprochen, dass du zum Beispiel mit dem Spaniel jetzt eher den Fiddeltypen hast, wenn er in Stress kommt, dass der
rumalbert. Ich finde, der sieht ganz entspannt aus.
Und jetzt meinetwegen auch mit dem Huber-Bart oder irgendwas. Ja, vor allem halt der Labrador.
Doch, als wir gesprochen haben, welcher Hund passt zu mir, da haben wir das besprochen.
Genau, und da hast du eher den Fiddeltypen und jetzt, keine Ahnung, Huber-Bart, Schäferhund irgendwie so, die tendenziell vielleicht auch eher nach vorne gehen. Und natürlich ist es auch eine Typsache und nicht immer eine reine Rassesache.
Und halt auch packen, ne? Das fand ich damals auch, zumindest haben sie es bei uns so gesagt, dass die auf eher Fight, also auf Kontakt und so gegangen sind, dass die ja auch danach, und das macht ja den Beißvorfall dann auch so schlimm. Also wir sagen ja immer manchmal ganz niedlich auch zu kleineren Tieren, die zwar auch eskalieren, aber so vom Typ nicht auf echt Fight gehen, so kleine Schnappschildkröte oder so, ne? Die beißen auch, die meinen das auch ernst, aber das kannst du ja nicht richtig ernst nehmen, sage ich mal. Ne?
Und, bei manchen solltest du das vielleicht ernst nehmen.
Ja, nein, es tut weh, aber es macht dich nicht, auch jetzt nicht nur wegen Gebissgröße, aber die Art zu beißen ist jetzt auch nicht furchtbar schrecklich. Aber bei den echten Fight-Typen haben sie damals schon gesagt, dass Fight heißt packen und halten und potenziell töten.
Genau. Also das ist halt auch so ein Ding, was du zum Beispiel auch bei manch einem jungen Hund mal beobachten kannst, was du unbedingt verhindern solltest, dass sie im Spiel, wo ja dann auch verschiedene Verhalten und Bewegungsmuster und so geübt werden, gibt es ja immer mal wieder Szenen, wo ein junger Hund einem anderen irgendwo in den Hals packt und dann sich festbeißt und dann anfängt zu schütteln. Das ist halt etwas, habe ich schon gesehen. Also jetzt
als Spielverhalten, so.
Jetzt zum
das
Glück
muss man
nicht
unterbrechen, ne?
Ja. Also das sollen sie sich bitte nicht angewöhnen. In dem Alter kannst du das auch noch in vernünftige Bahnen bekommen. Aber wenn so ein Hund sich angewöhnt, woanders in den Hals zu beißen und zu schütteln, das ist halt kein
ist
Spiel.
Schütteln generell kein
nein, das
Spiel?
Nein, gar nicht. Das ist Beutetotschütteln. Das hat
also auch, ich schnapp mir den Schuh und
den Schuh darf er ja schütteln. So.
Ja, okay, deswegen frage ich. Ja. Also nicht per se zu unterbinden, aber wenn es mit anderen Lebewesen gekoppelt ist, definitiv.
Definitiv unterbinden, natürlich, Weil das ist halt nicht witzig.
Habe ich doch schon oft erzählt, dass ich glaube, dass das der Moment ist, warum Wölfi jetzt auch kein Todjäger mehr ist oder wie man sagen würde. Es begab sich doch, dass das genauso rote Huhn, orangene Huhn durch den Garten lief wie der orangene Cocker. Ja. Und in dem Moment, wo der orangene Cocker das orangene Huhn gepackt hätte und ich sah, wie der Mund Richtung Kehle ging. Ich war halt schnell, also es war eher ein Dreierrennen als ein Zweierrennen. So unterbindet man das nicht, dass mir schon auch klar ist, was rübergekommen zu uns. Okay. Ja. Und ich glaube, es hatte sich das auch nicht so genau überlegt. Und Wölfi hatte sich auch sehr gewundert. Und dann hatten wir uns alle drei im Kreis gewundert, in einem sehr schnellen Kreis.
Oh Gott. Wie geht es dem Huhn heute?
Nee, gut, weil das war der erste Vorfall jemals, weil Wölfi auch so, wenn er mal irgendwas irgendwo sieht, der hopst ein bisschen hinterher. Aber der, also deswegen bin ich auch entspannt. Mhm. Er hetzt weder weit noch lang noch echt noch so. Aber tatsächlich glaube ich auch seitdem besser, weil er war relativ jung. Und ich wollte eigentlich nur sagen, in dem Moment, wo er packte, und das war das erste Mal jemals in Wölfis Leben, das erste und einzige Mal, dass ich sah, dass er instinktiv, als er es hatte, man konnte richtig so merken, okay, irgendwas dämmert mir, muss ich tun. Und er machte den Schnabel auf Richtung Hals. Ja. Und in dem Moment habe ich ganz laut Nein gerufen. Und tatsächlich kamen öfter jetzt noch Hühner und auch Hasen vom Nachbarn zu uns rüber. Verstanden. Es ist nie wieder vorgekommen. Ja. Also er geht ran, selbst wenn der Hase dann dieses, die machen so auch dieses Totstellen und so, er geht gar nicht ran. Er bleibt dann davor sitzen und schnüffelt. Und die anderen Hühner, die wieder kamen, wenn er sie kriegt, niemand wird mehr am Hals gepackt. Es ist tatsächlich unterbunden. Also es ist
natürlich, es ist definitiv möglich. Es ist natürlich bei einem Spaniel, der grundsätzlich auch nicht wieder tötet, genetisch dafür gemacht ist, das Wild aufzustöbern. Aber wie du ja auch, oder wie wir ja alle wissen, du bist ja nicht die Einzige in meinem Umfeld mit einem Spaniel und ich kenne sehr viele,
die also... Aber die mit dem Spaniel, mit der schönsten Frisur.
Das definitiv. Aber dass diese Hunde ja viel stöbern im Unterholz, aber selbst wenn der Hase dann vor ihnen her schießt, oft gar nicht das Interesse an diesem Hasen haben, sondern einfach nur denken, oh, eine schöne Spur ist hier und dann gehe ich wieder zurück auf den Weg.
Ich also so. Der nächsten Spur her, ja.
Und heißt jetzt nicht, dass es keine Spaniels gibt, die es anders machen, ne? Wie das dann immer so ist.
Ja, aber das, heißt, du willst sagen, es war auch wahrscheinlich leicht, es zu unterbinden.
Es war sicherlich bei ihm jetzt leichter zu unterbinden, als wenn du jetzt einen, keine Ahnung, was gehabt hättest. Ein Hund, der hat doch einen Galgo. So, ne, der
Windhund?
Jetzt,
Greyhound?
Also die Galgos jetzt zum Beispiel sind ja bei der Hasenjagd, da werden ja immer diese
Galgo Espanol ist ja wie Greyhound in anders.
Ja, die machen ja so einen Sport draus, dass zwei Galgos zusammen immer so einen Hasen packen müssen. Das ist ein Sport, deswegen werden die da so massiv gezüchtet und am Ende der Jagdsaison leider nicht mehr gebraucht und kommen irgendwo an den Baum gehängt oder was auch immer. Und,
ist aber düster heute.
Ja, ist so, leider. Und die... diese Hunde haben natürlich dann diese Endhandlung wieder etwas mehr rausgezüchtet als jetzt zum Beispiel der Spaniel.
Aber da streiten sich zwei Hunde um einen Hasen oder nachher?
Sie jagen ihn zusammen.
Als Rudel?
Genau, die arbeiten dann
also
quasi
wie so eine Beagle-Meutejagd.
Aber alleine halt, ne? Also ohne, dass da
zu zweit.
Jetzt, also klar, allein, also ohne Menschen, so. Unabhängig.
Ja, okay. Ne?
Genau. Aber,
der Greyhound, der hinterm Hasen herrennt, was ist das für einer?
Ja, der rennt auch hinterm Hasen her.
Nee, aber rennt er, um zu töten? Oder? Schon. Okay.
Genau.
Der Whippet?
Also die ganzen Windhunde als Sichtjäger sind natürlich gerne unterwegs.
Ach, das sind
unterwegs.
Sichtjäger. Ich wusste gar nicht. Also die ganzen Windhunde sind Sichtjäger. Also ich muss sagen, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob sie ein Jagdhund sind tatsächlich, weil ich sie einfach schnell und schön finde.
Sie sind sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt wieder auf die Rassen, das führt jetzt zu weit.
Aber Windhund an sich ist ein Sichtjäger.
Manche gehen aber auch über die Witterung, über die Nase wird auch gejagt.
Aber es ist ein Jagdhund, Bums
aus
dem
Maus. So.
Alles klar.
Genau, also wie gesagt, da ist ja auch mit der Genetik, ob das jetzt der Windhund ist, stimmt ja, Dinge rausgezüchtet worden und deswegen also auch dieses, ich sag mal, aggressive Verhalten kann natürlich da.
Aber jetzt Windhund hat Kind totgebissen.
Habe ich noch nicht gehört.
Liegt es daran, dass das Kind zu langsam wegrennt und er gar nicht losgeht hinterher oder was?
Wenn das Kind rennt wie so ein Kaninchen, dann kann das natürlich deutlich.
Also alle in der Krabbelphase. Nicht zu schnell werden lassen.
Nicht zu schnell werden lassen. Nein,
aber schon, oder? Weil ich meine, das ist ja was sie unterscheidet. Diese ganzen, jetzt sagen wir wieder Listenhunde, sind ja keine Jagdhunde. Ursprünglich.
Nein, aber es sind ja schon.
Aber wofür sind sie? Schutzhunde sind sie? Herdenhunde?
Ja, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, aber für Hundekämpfe, beziehungsweise teilweise ja auch für Bullen.
Ja, nein, sag mal, wo die Rasse
sich in Bullen zu verbeißen oder solche Geschichten, also auch so.
Also schon.
Ja, es waren immer Hunde, die gezüchtet wurden für irgendwelche Kämpfe.
Aber nicht, um vorher zu jagen. Das macht ja, denke ich, schon einen großen
Unterschied
im Abschluss.
Ja.
Weil wenn der Windhund eigentlich gerne den Hasen nach 40 Stundenkilometern packt, dann packt er natürlich nicht das stumpf liegende Kind auf dem Sofa. Da ist ja gar nicht die ursprüngliche Motivation da.
Ja, was unwahrscheinlich ist, wenn du das so sagst, ja.
Das meine ich, ja. Da fehlt ja der Startreiz, sozusagen. Und wenn ich als Startreiz nicht ein Jagdverhalten habe, sondern ein reines Kampfverhalten, ist es ja ein anderes.
So. Genau. Also wenn du da jetzt einen Hund mit der entsprechenden Genetik hast, der dann vielleicht auch noch irgendwie so fehlgeprägt wird
Ja, wie so Bewachungshunde. Die sind ja, deren Startsignal ist ja, jemand kommt in meinen Tanzbereich.
Mhm.
Eigentlich.
Genau. Ja.
So, mal stumpf gesagt.
Ja.
Und Kind 3 Jahre kommt in meinen Tanzbereich, ist halt das gleiche Startsignal wie Einbrecher kommt über den Zaun der Firma, den ich bewachen soll. Fall,
ja.
Ja, naja, wenn wir jetzt sprechen, wo es herkommt und warum es so ist, muss man ja sagen, es ist nicht nur rein rangezüchtet. Es ist der Zweck der Hunderasse schon so, dass eine Konfrontation das eigentlich auslöst, ne?
Ja, also deswegen hast du ja zum Beispiel bei den Hunderassen, bei denen man das weiß, dass das halt ein Thema sein könnte, natürlich auch gerade mit den Hundebegegnungen oft so ein Ding, dass man da halt auch von Anfang an gucken muss, dass sie vernünftig auch mit anderen Hunden kommunizieren. Dass sie auch
dass sie lernen, dass es keine Konfrontation ist, ne?
Genau, dass sie das halt nicht, also du hast ja mit jeder Rasse irgendeine Baustelle, ne, von Anfang an.
Und ja, aber heute geht es jetzt um die.
Genau, wenn du diese Baustelle jetzt hast, dann musst du halt schauen, dass dein Hund eben auch lernt, dass man in einem Hundekonflikt auch mal deeskalieren oder rausgehen kann aus der Situation. Das kann man ja
lernt
durchaus
man das
auch
spielerisch üben. Dann einfach am Anfang, ja, ne?
Ja, das kannst du auch spielerisch lernen, natürlich. Und ja, da sollte man halt an, von Anfang an dran arbeiten.
Also wirklich,
ne?
So meinetwegen, der Staffordshire-Baby geht in die Gruppe, da ist so ein total aufdringlicher anderer Hund und der Staffordshire würde irgendwann sagen, das nervt, anstatt fünfmal zu deeskalieren, dann nehme ich ihn einfach lustig aus dem Spiel raus. Also im Sinne von Ablenkung. Ja, nein, aber ich meine, bevor er jetzt dann, wie sagtest du, schüttelnd, packend als Welpe schon an dem anderen hängt, nehme ich ihn dann quasi vorher raus und einfach auch spielerisch. Oh, guck mal, da hinten ist der Ball. Sowas zählt schon, um denen das als Ablenkung? Oder wie würdest du das, also wie bringe ich jemandem Deeskalation bei, der das nicht weiß?
Du bringst es dem bei, indem du beobachtest, wann deeskaliert der Hund in einer Situation und löst die Situation dann auch auf.
Weil du denkst, jeder wird minimal deeskalieren. Ne?
Ja, also du kannst ja darauf achten, du siehst es ja, wenn der Hund das tut und dann kannst du
also meinetwegen, der eine ist super nervig und meiner würde erstmal weggehen und noch dreimal brummen und viermal weggucken, sich über die Schnauze lecken oder so. Das würde ich dann alles verstärken, weil das sehr, 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 sehr gut war.
Und ich würde natürlich dann auch, wenn ich jetzt einen Hund hätte, der in wirklich da schon vielleicht eine
sie sagt immer hätte, dabei ist Alma hier Queen
Alma
auf
ist
Konfrontation.
Total Queen auf Konfrontation. Nein, wenn du jetzt so einen Welpen hättest, der da halt, wo du das Gefühl hast, er könnte jetzt dazu neigen, da irgendwie Stress mit zu haben oder so, dann würde ich den auch nicht unbedingt mit der größten Nervensäge der Gruppe zusammenlassen. Sondern
achtest du auf sowas alles, wenn du das siehst in deiner Gruppe? Kommunizierst du das? Viel kommunizierst du manchmal nämlich, glaube ich, nicht, was du alles so damit einfließen lässt? Ich den Eindruck. In unserer Welpengruppe.
Ich versuche das schon, dass ich das auch kommuniziere. Du hast ja jetzt nicht in jeder Hunde-Welpengruppe
so
da so einen Totschläger zwischen oder so.
Nee, aber wenn du so einen Totschläger da mal zwischensitzen hast, dann kommunizierst du das schon auch.
Natürlich.
Ne?
Das kommunizieren wir dann auf jeden Fall, wenn da irgendwo einer ist, wo man, also man muss ja immer wissen, wo man ein Auge drauf.
Ein gewisses Aggressionspotenzial zu spüren ist.
Naja, aber es geht ja oft wirklich auch um dieses Spielverhalten generell bei den jungen Hunden, das unterscheidet sich ja auch nach Rasse. Da gibt es ja auch nichts dran, dagegen
total.
Zu reden. Wenn du jetzt irgendwelche
ja, das habe ich gesehen, als wir bei dir waren. Da
genau,
war
ein
Deutsch-Pulzer
und ein Wischler und die rennen halt wie die Irren im Spiel und dann hast du halt eine französische Bulldogge oder so und die rauft halt gern im Spiel. Das ist halt tatsächlich so, dass bestimmte Rassen ein bestimmtes Spielverhalten vermehrt mitbringen. Und da kann man ja auch gucken, wie man die Hunde miteinander kombiniert, damit jeder auf seine Kosten kommt. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Hund, der sehr gerne rauft im Spiel, dann muss ich natürlich gucken, dass der nicht nur rauft und rauft und rauft und nur mit den ganzen anderen Raufern zusammen ist.
Weil es so spaßig ist für ihn, sondern der muss ja leider extra spielen. Mit der Nachbarstochter, die so introvertiert ist. Ja, ist ja so, oder?
Wenn er sie
immer
dann
wenn
nicht
die
zum Boden
Ellie
rauft.
Zum Spielen da ist, ist es so schön ruhig bei uns.
Er darf sie aber auch trotzdem nicht zu Tode raufen. Also man muss die sollen es halt wirklich lernen,
sich zu regulieren, ne?
Genau, sich so ein bisschen zu regulieren. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, der da so ein bisschen wichtig ist in dieser ganzen Phase. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass diese wirklichen Killermaschinen, die jetzt aus meiner Kellerzucht kommen, die kommen ja in der Regel nicht in eine Hundeschule. Solche Leute gehen ja nicht, um den Hund zu sozialisieren, dann jetzt in eine Hundeschule. Wenn du wirklich als Ziel hast, dass dein Hund am Ende jeden umbringt, dann kommst du ja gar nicht erst. Also von daher kommen natürlich
nicht zu dir
in den Hundeschulen jetzt unwahrscheinlich wenig von diesen Hunden. Ich habe aber auch schon mal welche dazwischen gehabt. Also auch schon welche von Rassen, über die wir jetzt mitunter auch gesprochen haben, die angeblich besonders aggressiven Kampfhunderassen. Also auch da hatte ich mal Hunde dabei, die dann wirklich auch ein bisschen auffällig waren. Also auch
die
schon
auch
mit 10 Wochen.
Nein, die mit zehn Wochen oder so schon.
Ja, wo du wirklich sagst, das müsst ihr wirklich ein bisschen im Auge behalten. Der entwickelt sich sonst in eine doofe Richtung. So.
Was machst du, wenn du merkst, dass da Leute dranhängen, die das nicht hinkriegen? Kommunizierst du das? Also es gibt
Ich behandle jeden wie einen ganz normalen Kunden, wenn ich jetzt merke,
Nein,
dass der
dann... Nein, aber es kommt ja jeder mit überschwänglichster Liebe zu seinem Hund, das ist ja so, ne?
Ist ja auch richtig.
So, und dann sagst du, und dann trainieren die vielleicht was bei dir und nach einem halben oder 3, 4, 5 Monaten denkst du, puh, das entwickelt sich aber ausschließlich falsch.
Würde ich sagen. Aber also ich sag
ist noch
so,
nicht passiert?
Nein, zum Glück nicht. Sowas habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Aber wenn jetzt wirklich.
Wenn du merkst, sie sind dem nicht gewachsen, würdest du es sagen, ja?
Sind dem nicht gewachsen, ist immer ein bisschen schwierig.
Naja, doch. Du entwickelst dich nicht weiter, das zu trainieren und der Hund wird immer schlimmer. Das nennt man es nicht.
Ja, gut, dann klar. Wenn das jetzt in eine Richtung geht, wo ich eine Gefahr vermute für alle anderen, natürlich, das sagst du dann,
ja,
ne?
Ja. Okay, krass.
Ja, würde ich mich schon ein bisschen
verpflichtet
fühlen.
Ja, ist auch.
Also
ja,
ich finde
also da
find es dann wichtig, dass man das halt sagt und kommuniziert, weil da geht es dann ja auch wirklich um die
Sicherheit
aller.
Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, als wenn ich jetzt ein, ich habe ja manchmal Leute, wo du merkst, der Groschen sitzt vielleicht, oder die es auch fair kommunizieren, der Groschen sitzt enger und dann haben sie einen Junghund da und ich gucke den an und ich denke mir, puh, da sind aber viele Baustellen vorprogrammiert. Manche hast du ja, Gott sei Dank, auch wirklich wenig, wo du das schon so früh siehst. Aber dann kommunizieren wir ja tatsächlich auch recht deutlich, dass das vielleicht ein Kandidat wäre, den man frühzeitig in eine Vollversicherung packt und wenn man sie nach 3
zum
Jahren
Beispiel. Genau.
nicht braucht, sie einfach wieder löscht oder so. Aber
genau.
Finde ich aber
auch. Man kann das ja dann irgendwie sagen, finde ich jetzt auch nicht schlimm, das sehe ich dann halt, wie gesagt, auch als meine Aufgabe, dass man das vielleicht dann anspricht.
Letztlich auch für die
ne?
Familie, weil hast du mir nicht auch mal in einer anderen Folge gesagt, als wir haben doch schon mal über Aggressionen gegenüber Menschen und so gesprochen, da hast du auch gesagt, dass eigentlich, wenn die Hemmschwelle gefallen ist, den Mensch richtig hart anzugehen, das auch schlecht ist, ne?
Genau.
Das auch für
auch
den
doof.
Nächsten Menschen, ne? Also
Definitiv.
Es ist nicht leider personenspezifisch gepolt,
Nein.
ne?
Es ist natürlich dann auch irgendwann ein erlerntes Verhalten. Wenn der Hund jetzt weiß, dass er sich durch wildes Zubeißen irgendwas vom Leib halten kann, ist halt immer blöd. Also ne, deswegen, das haben wir auch bei dieser Tierheimfolge besprochen, dass halt auch gesagt wurde, dass die meisten Leute halt auch viel zu spät sich dann vielleicht Hilfe suchen oder auch viel zu spät den Hund erst abgeben, weil sie sich vielleicht doch immer noch Hoffnung gemacht haben, es selbst noch irgendwie hinzukriegen. Und wenn der Hund wirklich schon 5-mal massiv zugebissen hat, ne? Dann wird es halt nicht leichter, ja.
Wird auch irgendwann unmöglich oder nicht?
Unmöglich, nein. Aber
schon sehr schwer, ne?
Wird immer schwieriger, ne?
Wo ja tatsächlich dann immer auch die Frage kommt, darf der Tierarzt dann euthanasieren, ja oder nein?
Ne? Ja, es ist halt die Frage, ne? Wenn ein, also darf er denn? Ja, darf er. Wenn es dann wirklich eine, wenn der Hund als massive Gefahr da steht,
klar.
ist es ja nun erlaubt. Denn,
wenn's
darf ein gute Frage, darf ein normaler Tierarzt dann den Hund euthanasieren oder müsste der zum Amtsveterinär oder so?
Also ich glaube, wenn jetzt einer zu mir käme und ich habe da einen pudelfitten Hund irgendwie, pudelwohlen Hund, das mache ich jetzt immer so, damit die Leute dann ganz dolle Pudelwohl im Kopf haben,
natürlich.
Wenn sie aufhören. Nee, also wenn ich jetzt einen Patienten hätte, der durch die Tür käme, sehe perfekt aus, wäre mit mir im Kontext auch erstmal sehr friedlich, das ist ja auch noch. Und dann sagen die Leute aber, das ist so eine Beißmaschine, der ist nicht handelbar zu Hause, bitte schläfern Sie den ein. Also das hatte ich tatsächlich ein, zweimal schon in meinem
Ehrlich?
Leben. Ja, das habe ich abgelehnt.
Ja, und dann geht es zum nächsten Tierarzt,
ich denke,
oder was?
Ich weiß es nicht. Was soll ich denn sonst machen? Den AirTag in den Arsch pusten, dass ich gucke, wo der Hund hingeht? Und also ich habe gesagt, das ist für mich so nicht darstellbar und ich kann das nicht belegen.
Ja.
Ich kann nicht ein gesundes Tier, was augenscheinlich keine Erkrankungen und keine Auffälligkeiten hat, einfach einschläfern. Auch wenn es eine Sache ist, über die sie entscheiden dürfen, entspricht das nicht dem Tierschutzgesetz. Das werde ich nicht tun.
Aber das ist schon krass eigentlich.
Es gibt aber auch Leute, die
dann
auch bei anderen Dingen mit einschläfern oder so sagen, naja gut, wenn sie es nicht machen, dann frage ich halt den Nächsten. Ne?
Boah.
So, ja, und sowas ist immer, immer blöd, auch für uns, bringt uns auch immer eine blöde Bredouille, weil eigentlich müsstest du das Veterinäramt rufen, tust du dann auch sicherlich das ein oder andere Mal in deinem Leben, machst dich halt aber auch nicht beliebter als Tierarztpraxis, ne? Also es ist schon so ein zweischneidiges Schwert und ich denke gerade bei Euthanasie wegen Aggressionsproblemen erst recht. Ich muss sagen, einen Zwangs zu euthanasieren, einen bösen Hund hatte ich noch nicht. Also eigentlich, glaube ich, kommen die ja auch seltenst über die Besitzer selber. Meistens landen die ja angebunden im Wald, ausgesetzt am Tierheim oder weil sich alle beschwert haben, dass sie schon von dem Hund angefallen wurden beim Veterinäramt. Und dann kommt dieser Wunsch über den Amtsarzt zu uns. Dann ist da natürlich auch ein seriöser Touch dran, dass man das dann täte im Zweifelsfall. Ich hatte ganz wild im weiteren Bekanntenkreis, als ich noch Studentin war, einen Fall. Fand ich irgendwie, weiß ich nicht, schon auch daneben, sagen wir das mal einfach so. Das war ein Hund, der wurde älter und kam mit der Familiensituation nicht klar. Ne? Der Hund wurde so 11, 12 und die Kinder kamen dazu, dann waren es 3. Hund war 12, 3 Kinder, so 5-3-1 oder 4-3-4-2-0 oder sowas. Ne? Alle am Trubeln, alle wild. Für den Hund natürlich auch weniger Zeit als früher und so. Hund wurde aber geliebt, durfte nicht abgegeben werden. Hund hatte dann, hatte schon auch so ein Rottweiler-typisches Erscheinungsbild. Hund wurde, aber war ein Herz von Hund, immer wenn ich ihn kannte. Ich kannte ihn recht gut und hatte dann irgendwann, da kannte ich ihn halt nicht mehr so, hatte den ein Kind gebissen aus dem Haushalt.
Ja.
So, auch nicht zu knapp. Maßnahme war, dem Hund die Eckzähne zu ziehen und sie haben einen Tierarzt gefunden, der das gemacht hat.
Aha.
Und ich dachte so, weiß nicht, ob ich das jetzt Methode der Wahl finde irgendwie.
Da bin ich jetzt aber auch gerade ein bisschen baff. Okay.
War halt ein großes Gebiss, ne? Eckzähne raus lohnt sich schon. Ich dachte, ja, die Backenzähne wäre auch nicht schlecht. Weiß nicht, ob die auch gezogen wurden in dem Maßgabe, so Marke, dann beißt er und dann tut es nicht mehr weh. Also, liebe Leute, dafür müsst ihr nicht zu mir als Tierarzt kommen. Das wär, ja, das würde ich tatsächlich beim Veterinäramt melden, wenn so jemand käme mit dem Wunsch.
Ja, wenn du jetzt merkst, dass der Hund gar nichts an irgendeinem auffälligen Verhalten zeigt und die Leute stehen bei dir in der Praxis, die können dir viel erzählen.
Ja, sicher.
Die wollen einfach nur ihren Sommerurlaub genießen und den Hund vorher loswerden und das Tier hat gesagt, wir sind voll. Und da haben die sich überlegt, dann machen wir das doch jetzt hier.
Oh, der nächste Welpe ist eh viel niedlicher.
Ja, also das ist ja...
Ja, aber ist auch krass, ne? So, und also ist nicht die Lösung. Und ist ja auch nicht die Lösung, um die Verhaltensänderung herbeizuführen, nur mal by the way. Falls es jemand nicht dachte jetzt per se.
Er beißt immer noch
ja,
zu.
Ja, aber es ist schon schwierig, ne? Also da gibt es auch die dollsten Dinge und da gibt es natürlich auch immer, also frag 10 Tierärzte, hast du 12 Meinungen, das glaube ich schon. Ne? Das sind sicherlich keine Meinungen, die dann jeder groß in die Lippische Landeszeitung schreiben würde oder so. Aber das denke ich schon, dass da unter der Hand auch unter uns Tierärzten einiges gedealt wird.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Das glaube ich schon. Auch mit Beißvorfällen und so, das denke ich schon. Was machst du denn, wenn du einen, also ist mir auch Gott sei Dank noch nicht passiert, was machst du denn, wenn du einen hast, wo du denkst, der müsste jetzt aber eigentlich aus einem Hundekampf kommen?
Also ich habe das tatsächlich schon gehört.
Ja?
Ja, dass es Tierärzte gibt, die das wissen und das einfach
machen.
Den Hund versorgen. Mit der Aussage halt, dass es
alternativ für den schießenden Tod, ja.
Nee, ja, und für den der Tierarzt, der das tat. Also ich hab auch jemanden persönlich dabei im Kopf jetzt, ne? Der dann halt das einfach nur gesagt hat, dass es für ihn eine medizinische Behandlung eines Hundes ist. Und wie es dazu kam, dass der Hund so aussieht, dass es ihn, fragt er sonst ja auch nicht. Und dass immer die gleichen Leute mit immer den gleichen Hunden dann da aufgekreuzt sind und die regelmäßig haben reparieren lassen. Ja.
Also bei einem einmaligen Vorfall weiß ich es nicht, was ich täte. Ich muss sagen, mir täte halt auch die geschundene Seele leid, wo ich denke, die eitert übermorgen auf und stirbt an der Sepsis, wenn sie kein Antibiotikum kriegt. Aber, naja, und vielleicht auch Wundversorgung wirklich, aber ansonsten, aber wenn das öfter wäre, tatsächlich glaube ich, würde ich schon mal.
Tja.
Also, so viel dazu. Bevor wir uns jetzt hier in langen vielleicht, oder? Reicht, ne?
Ja, reicht. Wir fangen jetzt an, hier ganz weit auszuholen. Das
ja, aber andererseits vielleicht ja auch mal für andere Menschen interessant, was wir auch so hören. Das ist nicht nur alles, ne? So. Und also, ich muss sagen, als ich Kind war, letzte Anekdote dazu, war es eine normale Hundeschule, wo wir waren. Und es war ganz normal, dass die Schäferhunde da auf Angriff neben uns. Also wir kamen mit einem Golden Retriever und trainierten Sitz und drei Leute weiter stand einer in Vollschutzmontur und sie sagten, lauf! Und wirklich so wie im Bilderbuch rannte, hasso, deutscher Schäferhund und sprang und siegte.
Ja,
ja. Ja, war damals, ist ja heute auch.
Ja gut, das gibt's ja, wenn du meinst wahrscheinlich den Schutzdienst, der wird ganz normal noch in den Verein
durchgeführt. Ich fand's halt immer so witzig, dass ich da kam, stirb 11 langsam Jahre aus. Alt, mit meinem Goldie, hallo! Dann mach mal Sitz. Und daneben, also fass.
Der war dann, da war Hasso schon in der dritten Klasse, während euer Goldie noch in der ersten war.
Ja.
Schön.
Ja. Da bin ich über den Bobtail erstaunt gewesen, denn wir hatten so einen Bobtail-Berner-Sennenhund-Mix danach. Auch selber Hundeschule noch, gab auch damals nur nicht so viel. Nee,
dann bist du nur an solche geraten. Heute hast du eine Chance von 20%, dass du nicht an solche gerätst.
Genau. Also oder immerhin. Du kannst wenigstens aussuchen. Es gab auch nicht viele Hundeschulen damals. So, nee. Und der Bobtail, wirklich ein Schaf von Hund, sowas Nettes. Und der wurde immer angepöbelt von allen so einem Schäferhund. Und es war so ein Hier hieß Elfi, unser Bobtail, passend, ne? Zu dem 55 Kilo Bobtail. Elfi kam dann und wenn Elfi gerufen wurde, dann kam halt dieser Pelzkloß. Oh. Und irgendwann eines schönen Tages hatte Elfi in ihrer gemütlichen Art die Schnauze voll von diesem Schäferhund und schoss hinter dem über die Wiese her und jagte den. Oh. Der Bobtail hat den gekriegt und überholt.
Siehste?
Der gemütliche Elfi-Bobtail so. Hat den Hasso, dritte Generation, in den Staub.
Wie geht es Hasso heute? Aber Hasso ist wahrscheinlich lange im Hundehimmel gelandet.
Elfi ist auch schon lange im Hundehimmel, genau. Nee, so, das war die letzte Anekdote zu aggressiven Tieren, die ich heute zu sagen habe.
Reicht ja auch. Genau.
Fazit. Genetisch bedingtes Aggressionsverhalten ist leider da. Und egal, was man erzählt, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in, wie sagtest du, reizoffenen Tieren, oder wie hieß das, reizoffenen Tieren, wie sagst du?
Ja.
Reizoffenen Tieren da ist und schneller auch vorgeführt wird oder gezeigt wird sozusagen, weil es einfach auch erforderlich ist für deren Job, sage ich mal. Genauso wie auch für alle Hunde, die haben wir eben konfrontativ genannt, was ja letztlich aber die Bezeichnung ist für Schutzhunde und für auch tatsächlich auf Kampf in irgendeiner Weise trainierte Hunde. Und das natürlich, wenn ich einen Hund habe, der genetisch eine gewisse Aggressionsneigung mitbringt und dann von diesen 4 Fs auf halt Fight gemodelt ist, also auf ein konfrontatives Verhalten gemodelt ist, dass das eigentlich die Kombination ist, die das fast zum Überlaufen bringt, wenn sie nicht gegentrainiert wird.
Mhm.
Und wenn sie nicht vom Gegenüber erkannt wird, dass der Hund denkt, Alter, dieser Tanzbereich wurde durchbrochen von mir.
Genau, das hast du schön gesagt.
Und in diesem Sinne, ja, es gibt es, aber es ist handelbar. Wenn man wissen möchte, wie man es handeln soll, kommt man auf hundeschule-pudelwohl.de oder guckt bei Katharina in ihrem Tool bei uns auf ihrer Seite vielleicht auch, aber auch auf goodmorning-pets.de, Hilfe, mein Hund spinnt, dann kriegt man einen Fahrplan, wie man das Ganze wieder auflösen kann. Gilt auch für teppichfressende Hunde, für Hunde, die nicht alleine bleiben können und andere. Ansonsten haben wir hausmeisterlich nicht viel anzumerken. Mich findet ihr unter auch Good Morning Pets oder unter livania.vet. Und in diesem Sinne, glaube ich, freuen wir uns, wenn es nächste Woche Sonntagmorgen wieder heißt
Good Morning Pets.